Ja, ich darf euch begrüßen zu dieser Bibelstunde und ich habe eine frohe Botschaft für euch und zwar, wenn wir uns die Folien anschauen, genau, aus Römer 10, die Verse 6 bis 9. Du musst dich nicht fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann jemand in den Abgrund heruntersteigen, als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Im Gegenteil, sie sagt, das Wort ist dir ganz nah. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit diesem Wort ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Eine ganz, ganz einfache Botschaft, eine simple Botschaft. Das Evangelium ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann. Und trotzdem ist es etwas, was unser ganzes Leben retten und wieder heil machen kann. Du musst dich nicht in den Himmel hocharbeiten, um Christus von dort herabzuholen, um dir die Liebe Christi dort oben zu erkämpfen. Wir müssen nicht unsere Strafe in irgendeinem Abgrund abbüßen, um uns die Vergebung zu verdienen, so wie dies die katholische Kirche vielleicht lehrt, dass Christus uns annimmt, unten im Abgrund, wenn wir da lang genug waren. Nein, das Wort des Glaubens, das du mit deinem Mund bekennst und in deinem Herzen glaubst, das ist vollkommen, völlig allein ausreichend. Jesus Christus ist mein Herr und Jesus Christus rettet mich, er liebt mich. Und das Schöne ist, ich darf jedem von euch und jedem Menschen draußen, den ich sehe, diese Rettung anbieten, egal wo ich bin, genau in diesem Augenblick. Also jedem Menschen, dem ich das sage, jeder von diesen Menschen kann sofort gerettet werden. Egal wo er ist, er muss nicht an einem bestimmten Ort sein, der muss nicht hier in der Gemeinde sein, der braucht die Gemeinde noch nie gesehen haben. Sondern egal wo er ist, wir dürfen ihm das sagen und wenn er das weiß, dann kann er gerettet werden auf Zeit und Ewigkeit. Man muss nicht weit gehen in ferne Länder suchen wie nach Schätzen. Das Wort ist, hier steht, das Wort ist dir ganz nah. Damit ist gemeint, das ist nicht etwas, was weit weg ist von dir, sondern das ist ganz, ganz nah. Es ist überall, wo ein Mensch die Botschaft von Jesus hört, weil wir es ihm sagen, oder wo er es liest, weil ihm hier ein Teil dieser Bibel in seine Hände fällt und er das liest und denkt, das will ich haben. Dann bekommt er es. Aber das Schlimme ist, das war nicht immer so. Also das ist jetzt etwas, wo wir uns total dran gewöhnt haben und vielleicht beeindruckt dich das jetzt gar nicht, wo ich das so gesagt habe. Das sagt man hier immer vorne, also hier, du kannst gerettet werden, ist ganz leicht, musst nur glauben. Das beeindruckt dich gar nicht mehr, aber es war nicht immer so. Lukas schildert uns in der Apostelgeschichte und das ist die Stelle, wo wir jetzt gerade sind. Das fängt im 9. Kapitel an und dann geht es über das 10. Kapitel und eigentlich geht es noch ein paar Kapitel weiter. Schildert uns, wie das erstmal so geworden ist, dass wir heute diese Botschaft so sagen dürfen und dass du sie heute annehmen darfst, dass du heute gerettet sein darfst. Und Lukas schildert uns hier eine Reise und zwar die Reise von dem Apostel Petrus. Petrus startet in Jerusalem, davon wird zwar nicht viel geschrieben, aber da war er normalerweise immer zu der Zeit. Und er geht nach Lydda, heilt dort diesen Aeneas, dann geht er nach Joppe, er wird dorthin gerufen, weil dort eine Frau gestorben ist und er weckt sie von den Toten auf. Und dann geht es weiter nach Caesarea, dort gibt es einen gewissen Cornelius. Also Petrus zieht los und diese Reise verändert die Weltgeschichte. Was vorher gegolten hat, gilt nachher nicht mehr. Am Anfang dieser Reise, als Petrus in Jerusalem gestartet ist, war in der Gemeinde kein Platz für dich. Die Gemeinde hätte dich und mich nicht aufgenommen. Wir wären dort nicht reingekommen. Wir könnten hingehen, wir könnten es versuchen und so, aber sie hätten uns nicht aufgenommen. Aber dann, als Petrus dort diesen Weg gegangen ist und wieder zurückkommt, da ist auf einmal Platz gewesen für uns in dieser Gemeinde. Wie kann eine Reise solche krassen Auswirkungen haben? Und was wir heute lesen werden, ist, wir lernen heute den ersten Menschen kennen, der auf diese Art und Weise in die Gemeinde kommen durfte. Einer, der erst fern war und der nahe geworden ist. Einer, der zuerst ein geduldeter Ausländer war und der jetzt ein Mitbürger der Heiligen geworden ist. Und Lukas nimmt sich viel Zeit für diese Reise und erzählt uns ganz viele Einzelheiten von dieser Reise, weil es ist so ein wichtiger Punkt, weil das ändert das Gesicht der Gemeinde Jesu. Wie sie vorher war und wie sie jetzt ist. Wir sind gewohnt, wie sie jetzt ist. Wir wissen oft gar nicht, wie sie vorher war. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und ich hoffe, das ist für euch okay. Das ist ein bisschen theoretisch, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das hat für die Gemeinde damals unheimlich viel bedeutet. Und die Probleme, die wir in den nächsten Kapiteln sehen werden, die hängen ganz viel mit diesem Problem zusammen, was wir heute uns anschauen wollen. Und zwar ist es ein uraltes Geheimnis. Ein uraltes Geheimnis, nämlich, dass es kein weiter Weg mehr ist, für die Heiden in das Haus Gottes zu kommen. Aber am Anfang, wenn wir starten mit Punkt 1, da war es noch ein weiter Weg. Es war ein weiter Weg. Und wir lesen die ersten 4 Verse aus der Geschichte. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte, ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Er tat viel für notleidende Juden und er betete regelmäßig. Und eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, da hatte er eine Vision. Und er sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach: Cornelius! Erschrocken starrte er den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Wir lernen hier einen ganz besonderen Menschen kennen, Cornelius. Cornelius ist ein Centurio, ein Hauptmann über 100 Soldaten und er ist stationiert sozusagen in der italischen Schar, in der italischen Kohorte. Das bedeutet wahrscheinlich, dass er aus Italien kommt. Also das ist so, also die italische Kohorte, das bedeutet, die sind aus Italien und er selber war wahrscheinlich aus Italien. Kommt aus dieser Gegend. Und was mir ganz besonders wichtig ist, dass ich eine Sache klarstelle. Cornelius war kein gottloser Mensch im klassischen Sinne. Er war kein Heide im klassischen Sinne, sondern er war ein gottesfürchtiger Mann. Ein frommer Mann steht hier in dieser Übersetzung. Man könnte auch ein gottesfürchtiger Mann, ein Gottfürchter war er. Das bedeutet, er war im Prinzip gläubig. Aber er war nicht vom Volk Israel, sondern er war ein römischer Hauptmann. Das finde ich ganz interessant, dass wir uns darüber kurz Gedanken machen. Für ihn war das ein unheimlich weiter Weg, zum Volk Gottes zu gehören. Das war für ihn nicht einfach. Als Römer aus Italien waren seine Götter eigentlich Jupiter, Juno, Neptun, Mars und so weiter. Also die Mars und so kennen wir von den Planeten, Jupiter auch. Also das waren die Götter von den Römern. Und eigentlich waren das seine Götter. Und als er nach Israel versetzt wurde mit seiner Schar, mit seinen Leuten, da hat er einen anderen Gott kennengelernt. Da hat er einen Gott kennengelernt, der ganz anders war als die römischen und die griechischen Götter. Die waren so ein bisschen austauschbar, die waren ziemlich ähnlich. Diese Götter der Römer und der Griechen, das waren im Prinzip so, also wenn man das so will, das waren moralisch verwerfliche, unbeherrschte Gestalten. Also die haben Krieg gegeneinander geführt, diese Götter. Die haben sich ausgetrickst, sich gegenseitig belogen und bestohlen, haben sich betrogen, die haben geheiratet, dann haben sie die Ehe gebrochen und so weiter. Also das waren ganz, ganz komische Leute. Wenn ihr diese Götter sagen mal liest, die römischen und die griechischen, ist es irgendwie wie so eine Seifenoper aus dem Nachmittagsfernsehen, also so RTL-2-Niveau, wo die Leute so ganz asozial miteinander umgehen. Und das sind die römischen und die griechischen Götter. Also einfach nur, damit ihr es versteht, der oberste Gott der Römer, also der wichtigste Gott, so der allerbeste und allergrößte von denen war Jupiter, das war der Gott des Himmels und der Gott von Donner und Blitz. Der war verheiratet mit Juno, seine Ehefrau, die Königin der Götter sozusagen. Und das Problem war, er war immer seiner Frau sehr untreu. Er hat sich zum Beispiel in die schöne Europa verliebt. Die Geschichte kennen wir wahrscheinlich. Wenn es um Europa geht, haben die Kinder das bestimmt in der Schule gelernt. Er verliebt sich in Europa, verwandelt sich so in einen Stier und entführt dann diese schöne Frau. aber auch noch viele andere schöne Frauen, der verliebt sich in die alle. Und dann kann er sich nicht beherrschen, wird seiner Frau untreu, die Leda, dann die Anitope, dann Kallisto, dann Amphitryon, Danea, Egenia und so. Der verliebt sich dann sogar noch in so einen schönen jungen Mann, Ganymedes, und entführt den dann auf den Olymp und so. Und seine Frau ist verständlicherweise eifersüchtig auf ihn. Sie ist die Königin der Götter, sie ist die Göttin der Geburt und der Ehe und sie ist eifersüchtig. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und all diese römischen Götter sind einfach nur überhöhte Menschen. Also es sind einfach nur Menschen, die halt mächtiger sind als Menschen, aber genauso asozial und genauso kaputt leben, wie Menschen sind. Welche armen Menschen müssen ihre Hoffnung auf so einen unbeherrschten Lüstling setzen? So einen Mann, der sich nicht beherrschen kann. Oder welche arme Frau, die der Juno ihr Leid klagt, diese Königin der Götter, aber die Juno kommt ja selber mit ihrer Ehe nicht klar. Also, wie willst du ihr dann dein Leid klagen? Die kann dir doch nicht helfen, die kann sich nicht mal selber helfen. Kommt selber nicht mal mit ihrer Ehe klar. Und das waren die Götter, die Cornelius kannte, mit denen er aufgewachsen ist. Wir wissen nicht, ob er die Götter schon früh verworfen hat oder ob er es erst in Israel gemacht hat. Aber wir wissen eins, er hat diese Götter ganz bewusst verworfen, als er nach Israel gekommen ist. Er ist dorthin gekommen und er hat dort einen Gott kennengelernt, der ganz anders ist als diese Witzfiguren von Götter. Er hat einen Gott kennengelernt, der sagt, ich bin der, ich bin. Ich bin der ewig Seiende. Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe. Auf mich kann man sich verlassen. Ich bin nicht wie Jupiter, der jeden Tag eine andere hat. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich bin ein Gott, der keine Lüge kennt, der niemals lügen wird, der immer die Wahrheit spricht. Ich bin ein Gott, der keine Hintergedanken hat, der nicht auf persönlichen Gewinn aus ist, wenn ich mit den Menschen zu tun habe, der nicht hinterrücks versucht, irgendwas für sich rauszuholen. Ich bin ein Gott, der euch nicht braucht. Wenn ich mich euch zuwende, dann weil ich freundlich bin zu euch, weil ich euch liebe und weil ich euch Gutes tun will. Ich bin ein Gott, der nicht manipuliert wird. Du kannst mich nicht kaufen mit Opfergaben oder sowas. Du kannst mich nicht kaufen dadurch, dass du freundlich bist zu den Armen. Damit kannst du mich nicht kaufen. Ich bin nicht käuflich. Ich bin der Gott, der sagt, ich verkündige von Anfang an das Ende. Ich habe die Welt geschaffen und habe von Anfang an das Ende festgesetzt. Mein Plan wird ausgeführt durch alle Zeiten hindurch, jeden Tag bis zum letzten Tag des Universums. Wir wissen nicht, was Cornelius so beeindruckt hat an diesem Gott der Juden, weil wir müssen uns das ja so vorstellen. Damals war das so, er kommt dorthin und die Juden sind ein besiegtes Volk. Und die Menschen haben dann immer gesagt, schau mal, ihr Gott kann sie nicht beschützen. Aber irgendwas an diesem Gott der Israeliten hat ihn beeindruckt. Das war, wo er gesagt hat, das ist wirklich Gott. Das ist ein Gott, dem es sich lohnt nachzufolgen, dem ich wirklich nachfolgen will. Und so schmeißt er all seine Götter weg. Was die römischen und griechischen Götter nicht geschafft haben, das schafft der Gott Israel. Cornelius schenkt diesem Gott sein Herz, seine Liebe, seine Verehrung und sein Gehorsam. Und Cornelius will zu diesem Gott gehören. Also Cornelius ist kein Heide im klassischen Sinne, kein Gottloser, sondern er will diesem Gott gehören. Und diese Verehrung von diesem Gott von Israel, die durchdringt sein ganzes Leben. Er will lieben, was dieser Gott liebt. Und da steht ja ganz ausdrücklich drin, er tat viel für notleidende Juden. Also das war offensichtlich was ihm wirklich was bedeutet hat. Er hat gesagt, das ist das Volk dieses Gottes und deswegen will ich diesem Volk Gutes tun. Ich will lieben, was Gott liebt, was dieser Gott liebt. Ich will hassen, was dieser Gott hasst. Und dieser Gott ist ein Gott der Witwen und der Waisen und deswegen will ich den Witwen und Waisen helfen, weil er liebt die Witwen und Waisen. Dieser Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und des Mitgefühls und deswegen habe ich auch Barmherzigkeit und Mitgefühl in meinem Herzen und ich gebe gerne und viel. Aber nicht nur das, wir sehen unten auch, er betet zu diesem Gott und er betet regelmäßig, er betet viel zu diesem Gott. Er ruft diesen Gott an und ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen müssen, aber wisst ihr, dieser Cornelius, er steht da und er steht außerhalb vom Volk. Es ist nicht sein Gott, der Gott Israels, so wie er damals gelebt wurde, so wie er auch vom Volk Israel verstanden wurde, war ein Gott Israels, zu dem er nicht wirklich Zugang hatte wie die anderen. Und ich weiß nicht, wie er gebetet hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er gebetet hat, ich bin nur ein Römer. wir Römer haben deinem Volk viel Unrecht getan. Aber ich wünschte mir so gerne, dass ich auch zu dir gehören darf. Dass ich genauso zu dir gehören darf wie alle anderen. Und vielleicht war das, was er getan hat, einfach auch der Versuch, wo er gesagt hat, Gott, ich will zu dir gehören und ich mach alles dafür. Mein ganzes Leben, alles gebe ich, weil ich will so gerne zu dir gehören. Bin ich zu weit weg für dich? Hörst du auf einen Heiden wie mich? Darf ich nach deinem Willen fragen? Würdest du auch mich durch Tod und Leben tragen? Was würde ich dafür geben, ganz nah bei dir zu leben? Was muss ich tun? Was muss ich leisten, dass ich dein Volk darf heißen? Meine Lieben, darf er dazugehören? Was würdet ihr sagen? Darf Cornelius das Volk Gottes sein? Und heute würden wir sagen, ja. Aber damals war das nicht so einfach. Und deswegen habe ich diesen Titel so gewählt. Das ist ein weiter Weg gewesen für Cornelius. Wenn Cornelius wirklich zum Volk Gottes gehören wollte, dann musste er einen weiten Weg gehen. Darf er dazugehören oder muss er immer ein Fremdling bleiben? Muss er immer einer sein, der zuschaut, wie so ein Junge, der zuschaut, wie die Kinder Schutz finden im Arm des Vaters und der schaut zu und der sehnt sich auch danach, aber er hat sowas nicht. Sein Vater macht das nicht. Und er schaut diesen Vater an, das ist aber nicht sein Vater, es ist nicht seine Familie. Er wird sich das wünschen, dass er auch sowas hat, aber er hat es nicht. Sein Vater ist Jupiter, seine Mutter ist Juno, die Ehebrecher und die Eifersüchtigen und so. Das ist seine Familie, zu denen gehört er. Darf er dazugehören? Und wir haben vorhin die Stelle gelesen aus Römer. Und ich finde es interessant, hier steht ja, du musst dich nicht fragen. Du musst dich nicht fragen, kann jemand in den Himmel hinaufsteigen? Aber wisst ihr, das Doofe ist, Cornelius musste sich das fragen. Wir müssen uns das heute nicht fragen. Cornelius musste sich fragen, kann jemand in den Himmel hinaufsteigen? Kann ich hochklettern und mir das verdienen, dass ich zum Volk Gottes gehöre? Kann ich runtergehen und meine Strafe abbüßen, dass ich dazugehören darf? Was muss ich tun? Und ich glaube, egal wie weit der Weg gewesen wäre, Cornelius wäre ihn gegangen. Cornelius hätte es gemacht. Und vielleicht war genau das sein Gebet. Er sagt, Gott, wie kann ich zu dir gehören? Reicht es, wie ich bin? Darf ich so dein Volk sein? Darf ich so Gottes Volk heißen? Was muss ich tun, damit ich dein Volk heißen darf? Es war ein weiter Weg. Und wisst ihr, wenn er das Volk Gottes gefragt hätte, also wenn er das Volk Israel, die Juden, gefragt hätte, dann hätten sie ihm gesagt, und eigentlich hätten sie ihm einen unmöglichen Weg. Sie hätten gesagt, es ist unmöglich für dich. So richtig wirst du nie dazugehören. Wenn wir uns anschauen, dann fängt das Ganze im Alten Testament an und es fängt an mit einer Grenze, die Gott selbst setzt. Also Gott selbst setzt eine Grenze zwischen seinem Volk und allen anderen Völkern. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, wie genau das funktioniert hat damals. Also Gott setzt eine Grenze, er erwählt sich sein Volk aus allen anderen Völkern. Und ja, damit sie auch ein Segen sind für alle anderen Völker, ja, aber er setzt eine Grenze. Und alle anderen Völker gehören in diesem Sinne nicht dazu. Und wir wollen uns kurz anschauen, wie Gott sich das gedacht hat. Also Gottes Grenze zu den Völkern. Das fängt zum Beispiel mit dieser Stelle an. Es gibt mehrere Stellen, wo Gott das genau erklärt, was er meint. Aber hier ist eine Stelle, wo man das gut sehen kann. Josua redet zum Volk. Sie sind ins Land gekommen und Josua warnt das Volk. Er sagt, hey, wenn ihr Gottes Volk sein wollt in Gottes Land, dann müsst ihr aufpassen. Euer Leben, Josua 23, 11 bis 13, euer Leben hängt davon ab, dass ihr Jahwe euren Gott liebt. Denn wenn ihr euch von ihm abwendet und euch mit den Völkern einlässt, die bei euch noch übrig geblieben sind, wenn ihr euch mit ihnen verschwägert und vermischt, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, Jahwe euer Gott wird sie nicht weiter von euch vertreiben. Dann werden sie euch zum Fangnetz und zur Falle und zu Stachelpeitschen in euren Seiten und zu Dornen in eurem Gesicht, bis ihr zugrunde geht und aus diesem guten Land fort müsst, das euer Gott euch gegeben hat. Gott zieht hier eindeutig eine Grenze zwischen seinem Volk und den anderen Völkern. Und er sagt, vermischt euch nicht mit diesen Völkern, sonst werden sie euch zum Fallstrick werden. Also der sagt ja ganz viele, zu Dornen in eurem Gesicht und zu Stachelpeitschen in euren Seiten und zu einer Falle und zu einem Fangnetz. Also er warnt auf ganz viele Art und Weise, sagt er, hey, vermischt euch nicht mit diesen Völkern. Und was mir wichtig ist, ist, also Gott macht diese Grenze. Und was wir verstehen müssen, ist, was Gott hier gebietet, ist, hat keine rassistischen Beweggründe. Also es geht ihm nicht um das, was das den Nationalsozialisten ging, also den Nazis. Den Nazis ging es um Rassenunterschiede. Die haben gesagt, es gibt Rassen, die besser sind und schlechter sind. Das ist nicht, was Gott sagt. Das ist auch nicht, was er gemeint hat. Gott meint etwas anderes. Gott geht es um Kultur und um Götter. Es geht darum, wen betest du an? Die Völker hatten ihre Kultur und ihre Götter. Die Götter Ägyptens, die waren ganz eng mit dem Volk von Ägypten verwoben. Die Menschen in Ägypten haben diese Götter angebetet. Sie haben, man konnte das nicht trennen. Oder zum Beispiel die Moabiter. Der Gott der Moabiter hieß Chemosh. Und den haben sie angebetet. Für den haben sie geopfert. Und die Opferkulte waren Teil von ihrer Kultur, von ihrem Leben. Sie haben bestimmte Rituale gehabt, wenn sie ein Haus gekauft haben, wenn jemand gestorben ist. Egal, was sie gemacht haben, wenn jemand zum Beispiel in anderen Ländern mal gewohnt hat, dann kennt er das auch. Ich weiß, in Russland gibt es auch so ganz viele seltsame Rituale, wenn man ein Haus kauft, wenn jemand stirbt und so, dann machen sie so ganz seltsame Dinge. Das ist eine Kultur, eine gottlose, eine heidnische Kultur. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann sehen wir immer wieder, dass Gottes Volk diese Grenzen missachtet hat. Und das, was dann rausgekommen ist, das war dann immer Untergang und Verderben. Ein Beispiel, das prominenteste Beispiel dafür ist der König Salomo. Der König Salomo, der hat genau das falsch gemacht, was Gott hier meint. Und es ist genau das rausgekommen, vor dem Gott gewarnt hat. Und achtet mal darauf, es geht hier nicht um rassistische Dinge, sondern es geht hier um Götter und um Kultur. Der König Salomo, also 1. Könige 11, 1 bis 8, der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Denn er hatte neben der Tochter des Pharao Frauen von den Moabitern, den Ammonitern, den Edomitern, den Sidoniern und den Hethitern genommen. Jahwe hatte den Israeliten verboten, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sonst würden sie euch dazu verführen, auch ihre Götzen zu verehren, hatte er gesagt. Doch Salomo hing mit Liebe an diesen Frauen. Insgesamt hatte er 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, die ihn immer mehr beeinflussten. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Da war sein Herz nicht mehr ungeteilt, Jahwe, seinem Gott ergeben, wie das Herz seines Vaters David. So verehrte Salomo die Astarte, die Göttin der Sidonier, und Milkom, das Scheusal der Ammoniter. Auf diese Weise tat Salomo, was Jahwe missfiel. Er folgte ihm nicht so treu wie sein Vater David. Damals baute er auf einen Hügel östlich von Jerusalem ein Höhlenheiligtum für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, und für den Moloch, das Scheusal der Ammoniter. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen, damit sie ihren Göttern Räucheropfer bringen und Opfermale feiern konnten. Also das, wovor Gott gewarnt hat, ist, wenn ihr diese Heiden holt zu euch, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und verschwägert, dann bringen sie ihre Götter mit. Und wir würden sagen, ja nee, wir passen schon auf, gell? Und das Volk Israel hat es wahrscheinlich auch gedacht. Aber Salomo ist das Paradebeispiel, dass es genau so nicht war. Sondern die Frauen, die er sich geholt hat, haben ihre Kultur und ihre Götter mitgebracht. Und sie haben den Götzendienst nach Jerusalem gebracht. Und es ging so weit, dass Salomo, der den Tempel für Gott gebaut hat, zusätzlich auch den Tempel für Moloch gebaut hat und für den Tempel für Chemosh. Und wer sich in der Geschichte dann auskennt, irgendwann werden die Könige von Juda auch dort dem ihre Kinder opfern an diesen Plätzen von diesen Scheusalen, von diesen Götzen. Das ist es, was dabei rauskommt. Wisst ihr, das Interessante ist, einfach nebenbei, Salomo selbst hat vielleicht diese Götter gar nicht angebetet. Er hat ja an Gott geglaubt. Aber er hat den Götzendienst ins Land gebracht. Und er hat sich mit diesen Völkern vermischt und die Kultur geholt. Und deswegen hat Gott diese Grenze für sein Volk gezogen. Und diese Grenze, die war nicht felsenfest. Also diese Grenze war durchlässig. Wir kennen alle ein ganz großes Beispiel von einem Menschen, der diese Grenze überwunden hat. Es war zwar ein weiter Weg, aber diese Grenze konnte man überwinden. Andere Menschen konnten zum Volk Gottes gehören. Ein weiter Weg zum Beispiel für Ruth. Ruth war eine Moabiterin. Ruth, ihr Gott von Geburt an, war Chemosh. Und erst als sie eine Familie aus Bethlehem kennenlernt, lernt sie einen Gott kennen, der anders ist. Und sie fängt an, diesen Gott zu bewundern. Und ich finde es so beeindruckend, ihr Mann stirbt, ihr Schwiegervater stirbt, ihr Schwager stirbt, so die ganze Familie geht kaputt. Und trotzdem findet sie diesen Gott besser als ihre Götzen, die sie in Moab hatte. Und sie findet diesen Gott so besonders, dass sie sagt, hey, dein Volk soll mein Volk sein. Ich will nicht mehr eine Moabiterin sein. Ich will lieber zu euch gehören. Warum? Weil ihr seid das Volk Gottes. Dein Gott soll mein Gott sein. Also wenn wir uns das so anschauen, dann haben wir auf der einen Seite alle Völker. Und diese Völker, die sind fern von Gott. Die Zuwendung Gottes, die gilt nur seinem Volk. Diese besondere Zuwendung. Dieses Gottesvolk Israel, das steht auf der Basis vom Gesetz Mose. Und dieses Gesetz von Mose, das trennt sie von allen anderen Völkern durch ganz verschiedene Dinge. Also zum Beispiel durch die Speisegebote. Das Volk Israel durfte nicht essen, was die anderen essen. Das war eine ganz natürliche Grenze. Die konnten gar nicht Gemeinschaft haben mit den anderen Völkern, weil die anderen Völker Schweine gegessen haben. Und die konnten das nicht. Die konnten im Prinzip niemals so richtig zu Besuch gehen zu diesen anderen Völkern, weil egal, was die anderen Völker gemacht haben, das war meistens nicht koscher. Und deswegen gab es da diese natürliche Grenze. Aber diese Grenze, die hat Gott gesetzt und diese Grenze konnte überwunden werden. Also Menschen konnten, wenn sie diesen weiten Weg auf sich genommen haben, zum Volk Israel dazugehören. Sie konnten da hinkommen und sie konnten sich auf das Gesetz Mose stellen und sie konnten dann, und es gibt dann, also die haben sich dann beschneiden lassen müssen, wenn sie Männer waren und haben dann sich an das Gesetz Mose gehalten und konnten dann über die Generationen hinweg in die Familie, in das Volk Gottes hinein assimiliert werden sozusagen. So ist es dann bei Ruth gewesen. Ruth wird dann sogar die Großmutter von David. Also sie, eine Moabiterin, sie kann zu Gottes Volk gehören. Es gibt einen Weg, aber der Weg ist weit. Und der Weg geht nicht, wenn sie in Moab bleibt, sondern sie muss nach Israel gehen. Und sie muss dort sein, weil da ist der Tempel, dort ist der Gottesdienst, dort kann man Gottes Volk sein. Jetzt gibt es aber ein Problem, und zwar über die Zeit hat sich noch was verändert. Also das hier ist Gottes Weg gewesen. Das waren die Grenzen, die Gott gesetzt hat. Diesen Rahmen hat Gott im Alten Testament gesetzt. Warum hat er das gemacht? Weil er Gott ist und er bestimmt und er sagen kann, wem er freundlich ist, wem er sich zuwendet und wen er annimmt und wie er den annimmt. Was bedeutet es, rein zu sein und zu Gott zu kommen? Halte dich ans Gesetz Mose. Und dann kommst du zu mir und dann kannst du mein Volk sein. Das war, wie Gott damals das aufgebaut hat und gesagt hat. Mit der Zeit hat sich das geändert. Und zwar das Volk Gottes, also das Volk Israel, die haben so diese besondere Stellung unter den Völkern, haben sie so als Plattform für ihren Stolz benutzt. Sie haben sich für was Besseres gehalten als die anderen. Und diese Absonderung, die Gott von ihnen gefordert hat, die haben aus dieser Absonderung Verachtung gemacht. Sie haben da alle verachtet, die außen stehen, die hinter dieser Grenze stehen. Die haben sie alle verachtet. Die sind alle nichts wert. Mit denen kann man nicht mal essen, zu denen darf man nicht mal ins Haus gehen. Und die richtig Frommen konnten mit denen nicht mal auf der gleichen Straßenseite gehen, weil sonst berührst du die aus Versehen und dann wirst du so unrein und dreckig wie die. Und die haben sozusagen diese Grenze, die haben eine Mauer der Feindschaft aufgebaut. Und wir müssen mir ist wichtig, dass wir es verstehen, diese Mauer der Feindschaft, die hat nicht Gott dorthin gestellt. Gott hat eine Grenze gesetzt und diese Grenze war durchlässig. Man konnte ins Volk Gottes kommen. Es war schwer, es hat dich was gekostet, es hat dich deine Familie gekostet und alles, aber es ging. Du konntest dorthin kommen, wie Ruth zum Beispiel. Aber was das Volk gemacht hat mit den Jahren, war, sie haben eine Mauer der Feindschaft aufgebaut und alle, die dort draußen waren, die waren verachtenswert. Und sogar da ging es noch. Aber man musste erstmal die ganze Verachtung und die ganze Feindschaft überwinden, bis man hier Gottes Volk sein konnte. Das waren hauptsächlich menschliche Traditionen, was die Menschen ferngehalten hat von Gottes Volk. Und jetzt müssen wir uns das so vorstellen. Auf der einen Seite in Gottes Volk steht Petrus und die Gemeinde. Und die stehen dort als Gottes Volk, so nennen sie sich und so sehen sie sich. Und auf der anderen Seite steht Cornelius. Und die Gemeinde lebt immer noch in dieser Feindschaft. Die Heiden haben keinen Platz in der Gemeinde gehabt, obwohl Eigentlich, wenn wir den Epheserbrief lesen, obwohl Jesus mit seinem Tod am Kreuz die Mauer der Feindschaft niedergerissen hat. Es gibt diese Grenze nicht mehr. Aber das wussten sie noch nicht. Also es ist am Kreuz geschehen, da war es so, aber die Leute wussten noch nicht, dass es so weit ist. Und hier erst in Apostelgeschichte 9, 10, 11, da erst lernen die Menschen, lernt die Apostel und die Gemeinde lernen, diese Mauer gibt es nicht mehr. Die alte Ordnung, wie sie einmal bestanden hat, die ist vorbei, die ist Geschichte. Wisst ihr, das Interessante ist, ich glaube sogar Cornelius, der dort außen stand, für ihn war diese Mauer sogar real. Also ich kann mir es nicht anders vorstellen, weil wenn Cornelius mit den Juden zu tun hatte, haben sie ihm ganz deutlich gezeigt, dass er nicht dazugehört, dass er nie Gottes Volk sein kann. Also er selber hat gewusst, ich kann nie dazugehören. Das war das, was man ihm immer gesagt hat. Und deswegen kommt hier diese Stelle und deswegen ist es so wichtig, was der Engel dann sagt. Der Engel sagt doch dann hier, der Engel sagt, dein Gebet ist erhört worden. Deine Gebete hat Gott erhört. Und ich glaube, das war das, was Cornelius gebetet hat. Cornelius hat, ich kann es mir nicht anders vorstellen, hat gebetet, ich will auch dein Volk sein. Ich will zu dir gehören. Du sollst mein Gott sein. Ich will das haben. Und der Engel kommt zu ihm und sagt, deine Gebete sind gehört worden. Ich habe gesehen, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Und ich zeige dir einen neuen Weg. Der alte Weg war lang und der alte Weg war fast unmöglich, aber ich zeige dir einen neuen Weg. Ich zeige dir einen neuen Weg. Schick Männer zu Petrus. Und Cornelius schickt dann zwei seiner Diener und einen gläubigen Soldaten los. Und die Stadt ist circa 50 Kilometer weit weg. Wir haben das vorhin doch auf der Karte gesehen. Diese 50 Kilometer, heute wäre das ganz leicht. Wir würden in einer Stunde hinfahren. Aber damals war das nicht so leicht. Also damals war das ein weiter Weg. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Leute, die Cornelius losschickt, dass die erst Mittag am nächsten Tag ungefähr in die Nähe der Stadt kommen. Und das lesen wir dann hier in den Versen 9 bis 16. Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 16. Am nächsten Tag um die Mittagszeit, die Männer, also die Boten, näherten sich bereits der Stadt. Da stieg Petrus zum Beten auf die Dachterrasse. Kurz darauf bekam er Hunger und er wollte essen. Und während ihm etwas zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes leinenes Tuch auf die Erde herabkommen. Es wurde an vier Zipfeln gehalten, und in ihm befanden sich alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Und eine Stimme sagte, los Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, sagte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Aber die Stimme forderte ihn ein zweites Mal heraus. Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Und das geschah dreimal. Und dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Also wir sehen hier Petrus und in Petrus seinem Kopf besteht hier die Mauer noch. Cornelius steht außen, der ist unrein. Petrus steht drinnen, Gottes Volk, er ist rein. Aber er kriegt jetzt diese Vision und für uns ist diese Vision einfach nur komisch. Also ich weiß, wir haben als Kind solche Bibelcomics gehabt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, und da sieht man das dann so. Und das haben wir uns dann immer angeschaut, weil das total seltsam aussieht. Also dieses Tuch und dann sind da alle möglichen Tiere drin. So. Bei uns waren da waren so Schweine und Schlangen und Affen und alles Mögliche so drin. Und wir haben uns dann vorgestellt, der arme Petrus muss das alles essen. Also für Petrus war das aber nicht komisch, sondern für Petrus war das schrecklich schockierend. Also Petrus konnte das nicht fassen, der konnte es nicht glauben, was da von ihm verlangt wurde. Also wir haben das ja vorhin gesagt, da sehen wir das Volk Gottes und das steht auf dem Gesetz Mose und deswegen dürfen sie Gottes Volk sein. Die sind rein, alle anderen sind unrein. Warum sind die unrein? Weil sie Gottes Zuwendung nicht haben, Gott sich ihnen nicht zugewandt hat, weil sie das Gesetz Mose nicht haben, durch das sie rein sein können vor Gott, weil sie die Opfer nicht haben, die Mose vorschreibt, weil sie die Dinge essen, die unrein sind, die machen sie unrein vor Gott. Das alles haben sie nicht. Die Grenze, die da besteht, ist zwischen rein und unrein. Und Petrus wollte rein sein. Und im Alten Testament, da wo sich das jetzt hier drauf bezieht, im Alten Testament hat Gott verschiedene Tiere für unrein erklärt. Also irgendwie so das, was kriecht, ist unrein. Und dann so, wenn es gespaltene Klauen hat, dann doch nicht. Aber dann, wenn es Krallen hat, dann wieder unrein und so weiter. Das war ganz kompliziert. Und diese Tiere, die die Juden essen durften und nicht essen durften, war ziemlich kompliziert. Aber es war Gott wirklich wichtig. Gott hat es gesagt, so ist es. Und er hat erwartet, dass sein Volk sich daran hält. Für uns ist es so, ja, es wäre nicht so schlimm gewesen. Wir haben so das Gefühl, das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn sie es auch gegessen hatten, aber es war schlimm. Und deswegen ist zum Beispiel der Daniel im Alten Testament so ein Held. Warum ist er ein Held? Was wird denn von ihm Heldenhaftes geschrieben? Er kommt als junger Mann nach Babylon und was macht er nicht? Er isst nicht diese ganzen unreinen Sachen. Und das ist gut, dass er es nicht macht. Er hält sich rein, er hält sich zu Gottes Volk und er sondert sich ab von den anderen Völkern. Genau so, wie Gott es ihm gesagt hat. Er macht das, was er tun soll. Und deswegen ist es so schockierend für Petrus. Petrus will sein wie Daniel. Petrus will standfest sein, standhaft, sich an Gott festhalten, zu Gottes Volk gehören. Und jetzt und deswegen will er diese Tiere auch nicht essen. Es wäre wirklich Sünde für ihn. Er würde sich von Gottes Volk wegbewegen. Und dann kommt dieser Satz, und der ist so ganz, ganz krass, was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Und Petrus steht jetzt da so ein bisschen in der Zwickmühle. Also ich glaube, wir verstehen ihn. Petrus hat sein Leben lang Gott gehorcht in dieser Hinsicht. Er hat immer gewusst, Gott hat gesagt, das ist unrein. Und deswegen sagt er auch, das ist unrein. Deswegen hält er sich auch daran. Und jetzt auf einmal soll er das essen. Und es fühlt sich irgendwie so an, als ob Gottes Wort nicht mehr gelten soll. So würde es für uns sich anfühlen. Wenn auf einmal jemand zu uns kommen würde und sagen würde, ja, das, was du in Epheserbrief gelesen hast, das gilt nicht mehr. Dann würden wir ihm auch nicht glauben. Und genau so muss es sich für Petrus angefühlt haben. Was Gott in seinem Wort geschrieben hat, was reine Tiere sind und unreine Tiere, das soll nicht mehr gelten. Also das war Sünde, das ist Sünde, das zu essen. Gott, du hast selber gesagt, das ist Sünde. Und jetzt kommt dieser Satz und der hat so eine Sprengkraft, weil er genau dieses alte System aufbricht und komplett ändert. Was Gott für rein erklärt hat, das halte du nicht für unrein. Oder vielleicht könnten wir, damit es ein bisschen deutlicher wird, was Gott jetzt für rein erklärt, das sollst du nicht mehr für unrein halten. Petrus muss umdenken. Die Dinge, die früher unrein waren, sind es jetzt nicht mehr. Und das Wichtige ist, dass wir verstehen, warum. Warum ist das so? Kann Gottes Wort einfach so umgedeutet werden, dass es heute gilt, morgen nicht mehr, so wie es uns gerade passt? Kann das sein, dass dann der Epheserbrief auf einmal nicht mehr gilt? Oder was ist da los? Und dazu müssen wir verstehen, wir haben vorhin ja uns dieses Bild angeschaut, die Basis, auf dem das Volk Gottes steht, war das Gesetz Mose. Das Gesetz Mose, das genau diese Dinge alle gefordert hat. Das Gesetz Mose, das das Volk Israel getrennt hat von allen anderen Völkern. Die Basis, um Gottes Volk zu sein, war, dass man sich an das hält. Und diese Basis, die hat ausgedient, weil das Volk sich nicht an dieses Gesetz halten konnte. Weil das Volk nicht in der Lage war, nach diesem Gesetz Gottes Volk zu sein. Und Jesus Christus kommt und er erfüllt das Gesetz vollkommen und er schafft eine neue Basis. Und die neue Basis ist jetzt nicht mehr das Gesetz Mose, sondern es ist Jesu Werk am Kreuz. Das ist die Basis, auf der man Gottes Volk sein kann. Und jetzt kann auf einmal jeder Gottes Volk sein, weil es nicht mehr diese trennenden Regeln gibt, nicht mehr die Speisegesetze und nicht mehr die Opfergesetze und es gibt auch nicht mehr den Tempel in Jerusalem, wo man anbetet, sondern was sagt Jesus? Es kommt die Zeit, wo man anbetet Gott im Geist, in Wahrheit und im Geist, nicht mehr in Jerusalem. Diese Basis hat sich verändert. Die alte Basis hat ausgedient, sie ist in Geschichte geworden und die neue Basis ist da. Und auf dieser Basis, wenn man da drauf steht, dann gibt es keine unreinen Tiere mehr und keine reinen Tiere mehr. Das ist es, was Gott hier Petrus versucht zu zeigen. Es gibt diese unreinen und die reinen Tiere nicht mehr. Nur das Kreuzeswerk Jesu gibt es. Und was wir auch verstehen müssen, dass das Gesetz Mose bildet nicht mehr und bildet nie wieder die Basis, um Gottes Volk zu sein. Vielleicht auch, wenn man viele Leute lieben ja das Volk Israel und ich liebe das auch, aber das Volk Israel, wenn es sich nicht auf die Basis von Jesu Werk am Kreuz stellt, hat es kein Anrecht mehr, Gottes Volk zu sein sozusagen, weil die Basis, die alte Basis nicht mehr gültig ist. All ihr Opferwerk, das sie nach dem Kreuzestod Jesu gebracht haben, ist nutzlos und sinnlos geworden. All das Halten der Gesetze ist sinnlos geworden, weil dieses alte System abgeschafft wurde. Es gibt eine neue Basis und man muss sich auf diese neue Basis stellen. Und wenn sie sich, auch wenn sie aus dem Volk Israel sind, sich nicht auf diese Basis stellen, dann haben sie keine Chance, Gottes Volk mehr zu sein. Dann sind sie verloren, wie alle anderen Völker. Klingt vielleicht jetzt so ein bisschen negativ, aber das ist eine gute Nachricht, weil jetzt ist für uns alle der Weg offen. Jetzt darf Cornelius hinkommen. Cornelius darf Gottes Volk sein, ohne dass er was ändert. Einfach nur dadurch, dass er an Jesus Christus glaubt. Und das ist das Geheimnis, von dem Paulus immer wieder spricht. Also Paulus spricht ja in den Briefen immer wieder, ich habe ein Geheimnis bekommen. Und dieses Geheimnis, das von Urzeiten war, dieses uralte Geheimnis, das bringe ich den Menschen. Und das Geheimnis ist Jesus Christus, der zu euch kommt, zu den Heiden und in euch lebt und ihr seid gerettet, obwohl ihr nichts mehr zu tun habt mit Jerusalem und mit den Opfern und mit der Beschneidung und mit den Speisegesetzen. Ihr seid Gottes Volk, weil Christus zu euch kommt und in euch jetzt wohnt. Es ist ein ungeheures Privileg und ich möchte damit schließen, dass wir uns das nochmal anschauen hier in Römer. Das ist ein riesiges Privileg und ich weiß nicht, ich bin mir dessen oft gar nicht so richtig bewusst. Wir dürfen Zugang zu Gott haben, ohne dass wir irgendwo hingehen müssen und ohne dass wir irgendetwas tun müssen, dass wir etwas machen müssen, dass wir etwas sein müssen. Das Einzige, was wir haben müssen, ist, dass wir unser Leben Jesus zur Rettung geben und sagen, Jesus, ich will, dass du mich rettest. Du musst dich nicht fragen, kann man in den Himmel hinaufsteigen, als müsste man Christus herunterholen? Oder kann man in den Abgrund heruntersteigen, als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Nein, im Gegenteil. Sie sagt, das Wort ist dir nah. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Und mit diesem Wort ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. Und das ist jetzt das, was es so besonders macht, was wir jedem Menschen sagen müssen und was wir selber glauben müssen von ganzem Herzen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Damit würde ich gerne abschließen und lade euch ein, dass wir aufstehen und Gott danken dafür, dass er uns das gibt. Herr Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass du zu uns gekommen bist. Wir waren fern, wir waren wirklich fern. Wir waren diese Heidenvölker, die einen weiten Weg auf sich nehmen müssten, wenn wir Gottes Volk sein wollen würden. Und damals wäre es uns wahrscheinlich zu weit gewesen. Wir hätten es nicht gewusst. Wir wären fern von dir gestorben. Aber heute bist du zu uns gekommen. Dein Wort ist nahe geworden. Und jeder, der hier steht, darf das für sich in Anspruch nehmen. Zu jedem willst du kommen und im Herzen Wohnung nehmen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich danke dir dafür. Herr Jesus, ich bitte dich für die nicht zu dir gehören. Ich bitte dich, dass du sie ansprichst, dass du sie rufst, dass du sie zur Umkehr leitest. Dass sie sich ganz auf dich verlassen und auf dich werfen, damit sie auf ewig gerettet sind. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das verstehen, wie schön das ist, wie großartig das ist. Schenk uns ein fröhliches Herz darüber, das übersprudelt und andere Menschen davon erzählt. Danke dir dafür, dass unser Wort die Macht hat, Menschen zum Glauben zu führen. Dass wir ihnen genau das sagen können. Und dann können sie für ewig gerettet werden. Danke dir dafür. Segne uns jetzt auch, wenn wir noch beten. Sei mit uns. Amen.